Computer Club 2, das Technikmagazin mit Wolfgang Back und Wolfgang Rudolf.
Einen wunderschönen guten Tag, liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer. Ich denke, der Tag ist nicht nur schön, sondern auch das Wetter.
Ich begrüße alle Zuhörerinnen und alle Zuhörer, ganz besonders, auch in deinem Namen, hoffe ich.
Danke, natürlich immer, jederzeit.
Herzlich willkommen bei uns in der 110. Folge. Wir haben schöne Themen für Sie vorbereitet.
Ein bisschen medizinisch wird es heute werden, muss man sagen. Es geht einmal um ein Retina-Implantat. Das heißt, wenn Menschen Probleme haben mit dem Auge und nicht mehr sehen können, dann kann man künftig einen Chip einsetzen. Dann kann man vielleicht nicht richtig sehen, aber hell und dunkel und grobe Strukturen unterscheiden, das kann man schon. Und das ist ein Riesenfortschritt.
Es wird erstmal
schwarz-weiß bleiben.
So, und dann will jemand die Gedanken in die Tat umsetzen, das wörtlich meinen, auch wörtlich tun. Und zwar möchte er Prothesen in Bewegung setzen, und zwar durch das Denken des Gehirns.
Wie weit man da mittlerweile schon ist und dass jeder seine eigene Denksprache hat, ist ein ganz interessanter Beitrag. Also bleiben Sie dran, hören Sie zu.
Wir schalten dann in das Bernstein-Zentrum. Hat nichts mit dem Bernstein-Zimmer zu tun, was Sie vielleicht vermuten, sondern Bernstein war ein großer Neurowissenschaftler, ich glaube, im vergangenen Jahrhundert, Anfang letzten Jahrhunderts. Und unser Gesprächspartner wird der Dr. Carsten Mehring sein.
Herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag, Mozilla.
Mir? Was gibt's denn mir?
Nein, heißt du Mozilla?
Das wäre ein schöner Name. Mozilla Back.
Mozilla Back. Dieser Mozilla, der ist Ende März 10 Jahre alt geworden und der entstand eigentlich als ein Mozilla-Projekt, das heißt, es wurde der Quellcode veröffentlicht von dieser damaligen Vorabversion, das war der Netscape Communicator 5.0.
Mittlerweile. Von dem Herrn Andresen, den habe ich in Amerika kennengelernt. Das ist jemand, der spricht so schnell, dass du also sehr gut Englisch können musst, um ihn überhaupt guten Tag sagen zu können. Und dann, wenn du ihn verstehen willst, das schaffst du also nie.
Und oder du gibst ihn in Zeitlupe wieder. Du musst
und so aufnehmen. Schnell war dann auch sein Netscape dann.
Ja, ja, es war ja ein wirklich super Erfolg. Diese Mozilla-Projekt, da ist ja mittlerweile Firefox draus geworden. Der einzige Browser eigentlich, der Microsoft Internet Explorer ernsthaft Konkurrenz macht und das zu Recht.
Also bei uns überholt er den Explorer. Wir sind bei ungefähr 50% mit dem Mozilla und ich glaube 26% oder 30% sind wir mit dem Internet Explorer.
Das ist wirklich
ganz schön. Da kommt ein bisschen Opera noch dazu, ein bisschen Safari dazu und so machen wir dann die 100% voll.
Dieser Netscape, der ist ja eigentlich kaputt gemacht worden von Microsoft. Ja. Microsoft hat sich lange Zeit darum gedrückt, irgendwas in diese Richtung zu machen. Und dann haben sie plötzlich gesagt, okay, fein, jetzt machen wir einen Internet Explorer und haben den kostenlos verteilt und haben damit diesen unliebsamen Konkurrenten an die Wand gedrückt. Und da sind dann diese findigen Leutchen hingegangen, haben gesagt, nee, Kinders, so nicht. Jetzt wird aus unserem Netscape machen wir jetzt einen Mozilla. Und der wird
Firefox.
Oh, denen das fürchten lehre. Das wurde dann später
getan. Das tut er ja auch. Ja? Ich finde das toll. Also immer wenn ich zurück muss, man muss ja manchmal zurück zum Internet Explorer, weil einige Programme sind einfach so doof und können mit dem Firefox nicht zusammenarbeiten. Wenn ich da zurück muss, das kommt mir so fremd vor, dieser Explorer.
Ja.
Und ich suche dann immer die Aktualisierungstaste, gibt es nicht. Und den neuen Tab aufmachen, gibt es nicht. Also ich muss schon sagen, der Firefox, der liegt mir sehr.
Gut, Firefox hat für mich irgendwo eine Macke gehabt, aber der Dreier, der ist jetzt wieder ganz gut. Da war die Speicherverarbeitung war ziemlich, wenn man die mehrere Tage laufen ließ, dann hat es sich zugebaggert. Aber ich bin froh, dass es ihn gibt und ich könnte mir nicht vorstellen, wieder umzusteigen. Geht auch gar nicht unter Linux, läuft nämlich der Explorer nicht. Gott sei Dank.
Danke. Und jetzt wollen wir die Gedanken in die Tat umsetzen.
Wissenschaftler aus Freiburg haben neue Verfahren entwickelt, um Prothesen steuern zu können künftig. Man setzt einfach Gedanken in die Tat um. Man greift am Kopf Hirnpotenziale, elektrische Spannungen ab, wertet diese aus und steuert sie dann. Dazu haben wir einen Wissenschaftler am Telefon, Dr. Carsten Mehring. Einen schönen guten Tag.
Guten Tag.
Sie sind vom Institut für Biologie 1 und Bernstein-Zentrum für Computer National Neuroscience. Was ist das Bernstein-Zentrum?
Na, das ist ein vom BMBF gefördertes Zentrum zum Themengebiet Computation Neuroscience. Das heißt, letztlich geht es darum, in diesem breiten Gebiet die Denkprozesse im Gehirn besser zu verstehen.
Bernstein, war das ein Mensch?
Na, Bernstein war ein Wissenschaftler, welcher Anfang letzten Jahrhunderts wichtige Entdeckungen im Bereich der Neurowissenschaften geleistet hat.
Wir haben hier vom Computerclub 1 aus 1986 ein Experiment gemacht und haben versucht, den Computer zu steuern. Und haben mit 36 Operationsverstärkern die Alphawellen, die auch äußerlich am Gehirn abgreifbar sind, versucht zu nutzen, um Direktorien aufzumachen, um Bilder anzuzeigen. Und so nach und nach gelang das auch dem Kollegen Wolfgang Rudolph ganz gut. Hat das ein bisschen was zu tun mit dem, was Sie heute so machen, mit Ihrer Beobachtung des Gehirns und die Möglichkeit, etwas damit zu steuern?
Ja, also das kann man durchaus sagen. Also beispielsweise ist es so, dass die Verwendung von Alphawellen im EEG, also EEG bedeutet, dass man durch Elektroden einfach auf der Kopfoberfläche Hirnwellen misst. Diese Verwendung von diesen Alphawellen findet tatsächlich noch statt im Bereich dieser Gehirn-Computer-Schnittstellen-Forschung, insbesondere dann, wenn man eben mit dem EEG arbeitet. Es ist also nach wie vor ein sehr wichtiges Signal und das ist nach wie vor aktuell, dass das verwendet wird.
Sie haben ja Ihre Forschung eigentlich damit begonnen, dass Sie bei Epilepsie-Patienten, bei denen bei der Vorbereitung zur Operation schon Elektroden im Kopf, in der Kopfhaut gesteckt haben, diese Signale ausgewertet haben und dann dahinter gekommen sind, dass man dort Signale abgreifen kann, um das, was der Mensch denkt, wie er seine Gliedmaßen bewegen will, in irgendeiner Art herauszurechnen. Wie geht denn das? Wie kann man sowas machen?
Ja, also das funktioniert so, dass wir zunächst mal den Probanden Bewegungen durchführen lassen, beispielsweise eine Bewegung nach rechts oder eine Bewegung nach links, zu bestimmten Zielpunkten hin. Und wir schauen uns dann die räumlich-zeitlichen Hirnaktivitätsmuster an, die wir während solcher Bewegungen beobachten können. Und was man dann eben sieht, ist beispielsweise, dass sich dieses Aktivitätsmuster tatsächlich sehr stark unterscheiden kann in Abhängigkeit davon, was für eine Bewegung ich mache. Beispielsweise, wenn ich eine Bewegung nach rechts mache, sehe ich ein individuell unterschiedliches Aktivitätsmuster, als wenn ich eine Bewegung nach links mache. Und das erlaubt natürlich dann später, wenn diese Hirnaktivitätsmuster einmal bekannt sind, erlaubt es dann eben aus dem Aktivitätsmuster sozusagen auszulesen, welche Bewegung jetzt ein Proband machen möchte.
Womit machen Sie diese Untersuchung? Machen Sie die mit einem Neuroenzephalographiegerät?
Ja, also das ist eben so. Wir führen nach wie vor diese Experimente nur an Epilepsiepatienten durch. Und zwar der Grund ist ganz einfach. Es ist so, dass wir untersuchen, inwiefern man nun solche Signale, die man invasiv, das heißt im Kopf, wirklich messt, nutzen kann. Und das heißt, es geht hier nicht um das EEG, was man auf der Kopfoberfläche misst, sondern es geht um Signale, die man im Kopf misst. Und das kann eben bei diesen Epilepsiepatienten insofern durchgeführt werden, als dass ein Teil dieser Epilepsiepatienten im Rahmen der prächirurgischen Diagnostik Elektroden implantiert werden müssen, also aus rein medizinischen Gründen müssen diese Elektroden implantiert werden. Und das sind Elektroden, die direkt auf die Gehirnoberfläche gelegt werden.
Das, was ich bisher von Ihren Forschungen gelesen habe, bedeutet, dass das sehr, sehr sicher ist, reproduzierbar ist, dass diese Signale immer wieder genauso entstehen bei den gleichen Bewegungen. Das heißt, es ist also eine Art Sprache des Gehirns an die Nerven, an die Muskeln. Kann das so gesagt werden?
Ja, also man muss schon unterscheiden. Es ist so, dass sich in jedem individuell das Muster unterscheidet. Es ist nicht so, dass wir ein universelles Muster finden, das bei allen Patienten etwa das gleiche wäre. Das ist in der Tat nicht der Fall. Aber wir finden sozusagen robust über Patienten hinweg immer die Möglichkeit, Bewegungen aus der Hirnaktivität auszulesen. Das heißt, wir finden unterschiedliche Muster, aber es gibt immer eine Unterscheidung beispielsweise zwischen dem Muster bei einer Bewegung nach rechts und dem Muster bei einer Bewegung nach links.
Das muss dann individuell trainiert werden.
Genau, das muss individuell trainiert werden. Und ansonsten ist das nicht möglich, weil die Muster nicht verallgemeinern über Patienten hinweg.
Aber ist denn die Lokalisierung nicht, sagen wir mal, linke Gehirnhälfte bei allen gleich und rechte Gehirnhälfte bei allen gleich? Oder kann das auch noch variieren?
Ja, also da gibt es natürlich eine gewisse Lokalisierung. Also das heißt beispielsweise, die Aktivitätsmuster, die linke Hirnhälfte steuert primär die Gliedmaßen der rechten Körperhälfte und umgekehrt. Das ist sicherlich schon auf so einer groben räumlichen Ebene, ist das bei allen Probanden natürlich und bei allen Patienten gleich. Aber wenn Sie jetzt eben diese detaillierteren Hirnaktivitätsmuster auslesen wollen, um eben detailliertere Bewegungen auszulesen aus der Aktivität, dann ist das wirklich individuell unterschiedlich.
Wie fein ist denn die Erkennung? Wie fein kann ich denn nun solche Befehle denken oder umgekehrt oder vielleicht noch erweitert? Wie fein kann denn eine Maschine, ein Computer diese Befehle auswerten?
Ja, also dazu kann man keine endgültige Aussage treffen, weil das sehr von der Messmethode abhängig ist. Also beispielsweise die einfachste Messmethode wäre das EEG, da ist es sehr, sehr grob nur möglich, weil das ist so, kann man sich so vorstellen, als würde man wie durch eine Milchglasscheibe irgendwie eine Landschaft betrachten. Deswegen favorisieren wir und evaluieren wir das Potenzial von invasiven Methoden. Da ist die Auflösung wesentlich besser. Und was wir beispielsweise können, sind beispielsweise zweidimensionale Bewegung. Also wie wenn Sie mit einer Maus auf einem Computer zweidimensionale Bewegungen machen, dann können Sie die einigermaßen gut vorhersagen, aber die Vorhersage ist auch da nicht exakt. Was nun ganz wichtig ist, ist das, dass wir gerade daran arbeiten, diese Methodik bei den Epilepsiepatienten zu evaluieren, insofern als dass wir die gedachten Bewegungen direkt in eine Cursorsteuerung umsetzen. Mhm. Und was wir uns dann erhoffen, ist, dass dann der Proband sehen kann, wie ein bestimmtes Hirnaktivitätsmuster oder eine bestimmte Denkweise in die Cursorbewegung umgesetzt wird und dass er darüber lernen kann, die Cursorbewegung noch zu verbessern.
Also das die ist Genauigkeit also der Cursorbewegung. Über diese Feedback, dass er sehen kann, was er gedacht hat und das dann wieder korrigiert. Mhm.
Ganz genau. Und das ist was man beispielsweise aus Tierversuchen schon weiß, dass solche Lernprozesse dann stattfinden. Und das heißt, wenn wir momentan erst sagen können, dass wir auch zweidimensionale Bewegung zunächst erstmal nur grob und nicht ganz präzise vorhersagen können, so ist es doch schon relativ ermutigend, weil man erhoffen kann, dass wenn man einmal direkt dem Patienten zeigt, was sein Denken für sozusagen für Auswirkungen hat im Sinne dieser Cursorbewegung, dass dann diese Lernprozesse einsetzen und dadurch die Präzision noch wesentlich größer wird. Und das ist etwas, was wir gerade dabei sind zu untersuchen. Und wir machen das eben immer an diesen Epilepsie-Patienten, weil wenn diese Patienten auf freiwilliger Basis an unseren Experimenten teilnehmen möchten, dann besteht eben die Möglichkeit, dass diese Implantation, die natürlich mit Risiko verbunden ist, die wird ja durchgeführt bei diesen Patienten allein schon aus den medizinischen Gründen. Und das heißt, es ist einfach so, dass für wir natürlich kein zusätzliches Risiko, unsere Untersuchungen bedeuten kein zusätzliches Risiko für die Patienten. Ja. Und es besteht dann einfach noch die Möglichkeit, invasiv beim Menschen zu messen, die Möglichkeit, die man sonst natürlich nicht so einfach.
Herr Dr. Mehring, ich habe gelesen, dass eins Ihrer Ziele ist, dass man künftig allein durch Denken Prothesen steuern können soll. Wie weit sind Sie denn damit?
Ja, also das ist sicherlich als Langzeitziel zu sehen, da man wirklich von der Verwendung dieser Gehirn-Computer-Schnittstellen im Rahmen der Therapie von gelähmten Patienten noch sehr weit entfernt ist. Wir sind jetzt momentan dabei, eine bestimmte Methodik diesbezüglich zu evaluieren und zu gucken, welches Potenzial diese Methodik besitzt, um zu sehen, ob eine solche Prothesenansteuerung dann später im Sinne einer Therapie wirklich denkbar ist. Aber man muss auf jeden Fall sagen, dass man von der wirklichen Umsetzung und der für gelähmte Patienten noch ein ganzes Stück weit entfernt ist. Und da sind noch viele wissenschaftliche und technische Probleme zu lösen, bis es denn soweit ist.
Wir haben in einer früheren Sendung mit einem Wissenschaftler, Kollegen von Ihnen, darüber gesprochen. Die gehen andere Wege und die waren begrenzt. Die konnten im Moment erstmal so 5 Muster etwa klar erkennen. Das, was Sie jetzt gesagt haben, ist ja eigentlich aufgrund der vielen Signale, die Ihnen zur Auswertung zur Verfügung stehen, die Anzahl der Muster gar nicht begrenzt. Das ist ja nur, wie prägnant sind die, wie präzise kann man sie unterscheiden?
Ja, wobei natürlich die Anzahl der Muster auch insofern begrenzt ist, dass auch die Dichte der Elektroden, die dort implantiert werden, natürlich begrenzt ist und man kann nicht unbedingt beliebig dicht werden. Also das heißt, es gibt natürlich schon irgendwo eine Grenze der möglichen Informationsübertragung vom Gehirn an den Computer mithilfe dieser Methode. Aber wir erhoffen uns natürlich auch, dass der Vorteil eben dieser Invasivität tatsächlich der ist, dass die Signale, die man dort misst, mit wesentlich höherer Auflösung gemessen werden können und dass sie deswegen letztlich eben eine sowohl präzisere als auch eine flexiblere Ansteuerung eines Computers oder eben dann final einer Prothese ermöglicht.
Aber das habe ich gelernt in dem Gespräch. Es wird nicht passieren, dass man da so ein Standardprothetikwerk machen kann, sondern man wird das individuell anpassen müssen.
Ja, das denke ich, wird man dann sehen müssen, wie das genau individuell aussieht. Ich denke, das hängt von der Patientengruppe und auch und eventuell von dem Patienten ab. Ich denke, gäbe eventuell im Rahmen der Prothese, also des Effekts, was nachher der angesteuert wird, sicherlich schon Dinge, die ähnlich sein könnten für bestimmte Patientengruppen.
Ja, aber das Denken findet doch bei jedem anders statt.
Also Sie meinen sozusagen die Umsetzung der Signale, die muss individuell angepasst werden.
Das ist richtig. Okay, ich habe da was gelesen und zwar ging es darum, dass wir irgendwie vorher merken würden, was das Gehirn macht. Vorher etwas, was wir später erst mechanisch ausführen. Sagen wir so, es käme ein Ball schnell geflogen, was mache ich mit meinen Händen? Und das hat das Gehirn alles schon vorgedacht. Kann man das so sagen? Gibt es so eine Studie?
Naja, es gibt jetzt gerade aktuell eine Studie von John Haynes. Da wurde untersucht, inwiefern, wenn ein Proband entscheiden muss, ob er unterschiedliche Bewegungen macht, beispielsweise rechten und linken Finger, inwiefern er dann schon vorher, bevor er diese Entscheidung bewusst trifft, schon Aktivitätsmuster im Hirn aufweist, die darauf hindeuten, ob die Bewegung nachher des rechten oder des linken Fingers beispielsweise.
Also haben wir einen Vordenker bei uns.
Und oben. Da findet man tatsächlich solche Signale auch schon vorher. Das geht letztlich auch zurück auf so sehr bekannte Studien von Benjamin Libet, der auch schon im EEG solche Potenziale gefunden hat, die deutlich vor dem Bewusstwerden der Entscheidung schon zu sehen sind.
Sehr interessant.
Sehen Sie, da muss ich jetzt unbedingt nochmal fragen, sehen Sie irgendetwas, was dagegen spricht, dass wir in 10 oder 20 Jahren eine Art Helm oder Schnittstelle am Kopf haben, wie auch immer das mechanisch sein mag, mit der wir dann irgendwelche Geräte steuern können, vielleicht per Funk unseren Computer oder Heimgeräte oder sonst etwas, wenn wir gelernt haben, uns auf bestimmte Gedankenmuster zu konzentrieren, die als Befehle dienen? Oder sagen Sie, nee, das ist Quatsch, das kann nicht passieren?
Nein, also denkbar ist das durchaus. Also das ist auf jeden Fall denkbar. Es gibt tatsächlich auch schon einen Computerspielegeräthersteller, der einen solchen Helm jetzt in den nächsten Monaten auf den Markt bringt oder im nächsten Jahr, die genauen Zeitskalen kenne
ich. Ja, dieses Jahr ist das ja im Sommer.
Ja, auf den Markt bringen will, mit dem man beispielsweise im Rahmen von Computerspielen eine zusätzliche Anschauungsmöglichkeit über solche Hirnaktivitätsmuster erreicht. Also denkbar ist das mit Sicherheit. Ich denke, es ist jetzt schwierig vorherzusagen, wie praktikabel das dann wirklich nachher ist. Also wie ich vorhin schon erwähnte, gibt es immer noch viele wissenschaftlich und technisch zu klärende Fragen dahinter. Und man wird dann sehen, für welche Anwendungsbereiche dann so etwas tatsächlich attraktiv und auch verwendbar ist.
Warten wir es ab.
Ja, schönen Dank. Vielleicht macht es ja Spaß, so einen generellen Helm zu tragen, mit dem man Fahrrad fahren kann, wo man mit denken kann und den man vielleicht auch beim Motorradfahren einsetzen
zum
kann.
Zum Denken brauche ich keinen Helm.
Ja, aber du, vielleicht kannst du dann besser denken, wenn der Helm dir hilft dabei.
Also ein Denkverstärker, das jawohl. Ist jetzt ja. Natürlich das Ende des Gesprächs. Herzlichen Dank, Herr Dr. Mehring, für diese Informationen. Und ich bin gespannt, wie es bei Ihnen weitergeht. Schönen Tag noch.
Alles klar, danke schön.
Tschüss.
Wiederhören. Tschüss.
...1995 begann es. Es sollte eine Machbarkeitsstudie werden. Man wollte versuchen, angestoßen durch die Bundesregierung, herauszubekommen, ob es irgendwann möglich ist, dass man einem Menschen, der nicht mehr sehen kann, ein künstliches Auge geben kann, ein Retina-Implantat. Das, was sich damals so sehr futuristisch anhört, ist heute zumindest in Ansätzen Wirklichkeit geworden. Wir haben am Telefon Herrn Uwe Thomas, er ist Geschäftsführer der Epiret GmbH in Gießen. Schönen guten Tag.
Guten Tag.
Guten Tag.
Herr Thomas, jetzt habe ich ja einen Teil davon vorweggenommen. Die Entwicklung eines solchen Implantats, man muss es sich vorstellen, das ist ein kleiner Chip, der sitzt im Auge. Was macht der? Der sieht der oder was geschieht mit diesem Chip?
Das ist im Grunde genommen ein elektronisches Implantat. Alle Informationen, die zum Beispiel von einer Kamera gesammelt werden, werden so aufbereitet, dass sie dem Implantat telemetrisch bzw. induktiv übertragen werden können und das Implantat dann auf der Retina mit Elektroden ein Stromstößchen überträgt. So kann man sagen. Das heißt, genau das, was das Auge normalerweise durch seine Sehzellen produziert wird, auch dann durch den elektrischen Impuls ausgelöst.
Nun sind aber wahrscheinlich die Sehzellen nicht so häufig vorhanden wie in der Natur. Also wir haben bei Professor Eckmiller 97 in Bonn sowas schon mal gefilmt.
Ja.
Und da ging es los erstmal mit so Kästchenformen in Schwarz-Weiß.
Ja.
Und dann musste auch der Mensch, der das benutzte, der musste natürlich sehr, sehr lange lernen damit, um da was mit anfangen zu können. Ist man da heute weiter? Ist das heute in Farbe?
Also das ist heute nicht in Farbe. Das wird auch wohl voraussichtlich nicht in Farbe sein. Heute ist es erstmal gelungen, dem Patienten so ein Implantat zu implantieren, um überhaupt diese Schwarz-Weiß-Möglichkeiten zu realisieren. Mhm. Das war Zukunftsmusik noch vor vielen Jahren. Das ist jetzt, wir haben im letzten September das erste Implantat bei Patienten einoperiert und waren sehr, sehr glücklich, dass wir mit 25 Elektroden schon wenigstens Balken, Kreise und verschiedene Formen bei dem Patienten erzeugen konnten.
Diese Operationen, die wurden an der Universitätsklinik Aachen und in Essen durchgeführt.
Jawohl,
bei diesen Patienten.
Ja.
Haben die diese Implantate behalten?
Nein, die Patienten wir hatten nur eine Studie beantragt, die 4 Wochen dauert. Das heißt, nach 4 Wochen sind die Implantate wieder explantiert worden.
Ist das nicht schlimm für jemanden, der zumindest mal Hell-Dunkel-Unterschiede erkennen konnte, wenn er plötzlich wieder im Dunkeln steht?
Ja, aber das haben wir dem Patienten vorher gesagt, dass es nicht anders da geht. Dass wir haben einen Antrag bei der Ethikkommission gestellt und die Ethikkommission hat uns das genehmigt und deswegen dürfen wir nicht mehr machen. Mhm. Der nächste Schritt wird jetzt sein, dass wir eine längerfristige Implantation planen.
Der nächste Schritt, das sind aber dann auch, wenn ich das richtig gelesen habe, 64 Pixel.
Ja, das werden bis zu 200 oder 300 Pixel werden, die man dann anschließend darstellen kann. Und Sie haben es richtig gesagt, es sind dann Pixel. Es werden weniger Elektroden sein und mehr Stimulationsmöglichkeiten.
Mhm. Was kann man dann erkennen?
Also wir rechnen damit, dass man, wenn alles auf der höchsten Ebene angekommen ist, wie wir es uns vorstellen, dass man 10% seiner Sehfähigkeit zurückbekommt, allerdings nur in Schwarz-Weiß. Und Sie können dann zum Beispiel, wenn Sie durch den Raum gehen, die Kanten erkennen. Sie können sehen, wo das Fenster ist. Sie können sehen, wo die Türklinke ist. Und Sie können auch, so wie man es jetzt sehen kann, in Simulationen, die wir gemacht haben, Ihren Nachbarn erkennen, den Sie schon kennen.
Ist das heute auch noch so? Also damals hat man uns gesagt, am besten oder fast wird es nur mit den Leuten gehen, die vorher gesehen haben.
Ja, das ist im Moment noch so. Aber es hat sich herausgestellt, zum Beispiel bei dem Cochlea-Implantaten für die Hörgeschädigten, dass heute die Meinung genauso, dass man es nur machen kann mit Leuten, die gehört haben. Aber heute ist man mittlerweile so weit, dass auch Leute, die von Geburt an taub sind, ein Cochlea-Implantat implantiert bekommen und dann auch lernen können zu hören.
Diese Retinapathia, glaube ich, Pigmentosa, ja. Das ist ja diese Krankheit, welche irgendwann die Möglichkeit des Sehens kaputt macht.
Genau.
Aber der Sehnerv, der bleibt noch in Ordnung und das ist ja auch wichtig dafür.
Das ist das Wichtige.
In Deutschland sind es etwa 10.000 Menschen, die an dieser Krankheit leiden. Denen könnte man mit einem solchen Implantat helfen. Jetzt ist auch die Frage, was kostet denn so etwas? Ich meine, wenn es die Krankenkassen übernehmen, was ja absolut für mich zwingend ist. Aber dennoch, die Entwicklung, die hat ja Unmengen an Geld verschlungen, bis man so etwas wirklich sehr positiv geschaffen hat. Haben Sie eine Vorstellung, was so ein einzelnes Implantat kosten könnte?
Also wir können es jetzt noch nicht genau sagen, weil wir das fertige Implantat ja noch nicht haben. Wir haben ja nur dieses 25er-Array und wir rechnen so mit 20.000 Euro.
Mit Operation.
Das ist jetzt eine Größenordnung, die wir nur sagen können. Mehr können wir im Grunde genommen noch nicht dazu sagen.
Was mich jetzt mal interessiert, wie schafft man das dann jetzt energetisch? Die Leute haben ja da kein Kabel aus dem Auge raushängen oder sowas. Ja. Wie schafft man das jetzt energetisch? Das sind ja nun, da müssen ja irgendwelche Leistungen aufgebracht werden, damit das weitergefunkt werden kann.
Ja, also das machen wir induktiv. Und da ich Sie kenne und weiß, dass Sie wissen, was das alles bedeutet, das ist ganz einfach, dass wir eine Brille haben mit einer Spule und auf dem Implantat, das Implantat ist im Linsensack, also direkt hinter der Iris eingebaut, ist auch eine Spule und da wird einfach der Strom über diese induktiv auf das Implantat übertragen.
Also wie ein Transformator, wo die Spulen, die Wicklung ein bisschen auseinandergezogen
sind. Nur das werden sicherlich keine Kilowatt sein.
Das können keine Kilowatt sein, aber das ist so ausreichend. Wir haben halt die Elektroden, die auf dem Implantat sind, auch so optimiert, dass sie so wenig wie möglich Strom brauchen. Das unterscheidet uns auch von den anderen Implantaten, die schon auf dem Markt sind.
Und das Implantat ist in Deutschland gefertigt?
Ist in Deutschland gefertigt, ist mit Fraunhofer zusammen gefertigt und mit der RWTH Aachen.
Ich habe damals dem Professor Eckmiller gesagt, warum er denn mit einem Retina-Implantat anfängt, warum er sich nicht mal den Diabetikern zuwendet und misst mal den Zucker kontinuierlich im Blut. Mhm. Das frage ich Sie jetzt auch.
Das machen einige Leute, betreiben das Geschäft ernsthaft, aber es scheint doch noch nicht so richtig zum Ziel
geführt haben. Ja, ich meine, das Geschäft, was ernsthaft betrieben wird, das ist der Kauf von diesen Stäbchen.
Ja,
das ist ein ernsthaftes Geschäft. Ja, das will sich auch keiner kaputt machen lassen.
Natürlich, wahrscheinlich. Aber diese Dauermessung von Blutzucker wird auch betrieben. Ich habe mich mit einigen Leuten unterhalten, die das machen. Die haben sogar wieder zum Teil eingestellt, die Forschung, weil es so schwierig scheint.
Herr Thomas, nochmal zurückzukommen auf unser Thema. Ja. Diese Implantate, selbst wenn sie dann 200, 300 Pixel oder so etwas haben, dann ist es ja immer noch weit weg von dem, was wir mit unserem normalen, gesunden Auge erkennen können. Wenn ich mir die Entwicklung ansehe, zum Beispiel bei Mikroprozessoren von wenigen 100 Transistoren jetzt auf 4,5 Milliarden oder Dual Core oder Quattro oder sonst was, das sind ja dann über 10 Milliarden. Ist es für Sie heute denkbar, dass man irgendwann auch mal Millionen von Pixeln künstlich an den Sehnerv ankoppeln kann?
Nein, das glaube ich nicht. Das geht höchstens, dass, wenn man es direkt ins Gehirn, ins Sehzentrum vom Gehirn einspeisen würde. Auf der Retina ist das nicht zu verwirklichen. Da haben wir einfach den Platz nicht dazu.
Das heißt, wir
müssen eine bestimmte Strommenge rüberbringen und dazu muss die Elektrode eine bestimmte Größe haben. Und wir haben so einen halbrunden, so einen kugeligen Raum, den wir zur Verfügung haben. Und da müssten jetzt, wenn da 2000 Elektroden oder 3000 oder gar Millionen Elektroden platziert werden, das würde von der Größe her nicht gehen.
Ist also heute noch nicht denkbar.
Nein. Nun sind die Blinden auch mit viel weniger zufrieden, das wissen wir. Das ist ja sagenhaft. Die sind ja selbst mit einer schlechten Sprachausgabe zufrieden.
Ja.
Die hören das ganz einfach, wo wir sagen würden, um Gottes Willen, was hören die denn da?
Ja.
Das ist schon
gut. Ich denke, die Information war sicherlich ganz wichtig, dass es irgendwann wohl noch dieses Jahr die Möglichkeit einer Hilfe gibt, wenn jemand gar nichts mehr sehen kann, dass er dann zumindest Kanten und hellen Fenster und so etwas sehen kann. Und ich hoffe, dass die Entwicklung weitergeht und irgendwann wird dann vielleicht sogar mal ein Traum wahr, aber wir werden es nicht mehr erleben.
Ich hoffe, dass wir es noch erleben. Wir haben nämlich vor, dass wir in 3-4 Jahren das Implantat mit mehr als 65 oder 200 Elektroden zur Verfügung haben. Das Geschäft läuft und wir haben einen Businessplan erstellt und wollen den Businessplan erfüllen.
Na, okay. Das ist toll. Schönen Dank, Herr Thomas.
Bitte schön.
Eigentlich nichts ganz Neues, dass es ein Einmal-Handy geben soll, also einmal mit telefonieren, wieder wegschmeißen. Macht sowas.
Naja, nicht einmal telefonieren,
einen
sondern
Tag lang oder
nur eine bestimmte Zeit, ein nicht wieder aufladbares Telefon. Also
ich meine, sowas gäbe es auch schon in London am Flughafen, dass man da ankommt und kann dann für ein paar Pfund, kann man da reinschmeißen und sich für England ein Handy holen und dann wieder wegschmeißen.
Ja, und macht ja eigentlich auch Sinn. Ich meine, die Umweltschützer werden wahrscheinlich aufschreien, aber wenn ich mir überlege, dass ein solches Telefon irgendwo im Handschuhfach herumliegt und irgendwann aktiviert werden kann, das macht durchaus Sinn. Oder im Wochenendhaus oder auf dem Boot oder sonst wo.
Ja, wie so eine Unfallkamera.
Ja, im Prinzip genauso. Also die erste Testbestellung für Europa von einem noch nicht genannten Kunden läuft über 10.000 Geräte, soll im Juni ausgeliefert werden. Und das ist ein Gerät in den USA, kostet es $20.
Und 50 Dollar Freisprechguthaben, oder?
Nein. Du musst nochmal $20 drauflegen für das Sprechguthaben. Ist für das 900 und 1,8 Gigahertz Band, 900 Megahertz, 1,8 Gigahertz. Es hat kein Display. Diese $20 in den USA ist ja für uns nicht relevant. Da liegt die Sprechzeit bei etwa 60 Minuten. Und kein Display. Die gedrückten Ziffern werden nicht über den eingebauten Lautsprecher, gibt es nicht, sondern über einen Ohrhörer, ein Set, was ist dabei, angesagt. Und es gibt 3 Leuchtdioden, die sagen dir, ob er im Netz ist, ob er eingeschaltet ist. Und eine fängt an zu blinken, wenn nur noch 10 Minuten Sprechzeit
da sind. Kann man es denn aufladen?
Nein, nur den Akku, aber nicht das Guthaben. Ja, es ist ein wieder aufladbarer Akku dabei. Ja, und ich denke, es ist eine ganz interessante Sache. Sicherlich nicht das Telefon, was ich immer und jederzeit mithaben will oder sonst was, sondern was wirklich für den Notfall gedacht ist.
Und ist wahrscheinlich besser als ein Büchsentelefon. Obwohl das ja Furore gemacht hat, dass man, als wir den Blödsinn da zeigten, dass man Büchsentelefone nicht abhören kann.
Hat einer einen Bausatz dafür entwickelt.
Ich habe das ein paar Mal wiedergefunden,
ja. Dass man da mit dem Laser da drauf schießt und die Reflexion misst und dann.
Man hätte das eigentlich am 1. April bringen müssen, ne?
Man hätte das eigentlich dem Herrn Schäuble schenken müssen, ja.
Genau.
Das wäre doch was gewesen.
So, jetzt schenken wir dem Herrn Schäuble einen Daumen nach oben.
Nein.
Drückt also, der rein?
Nee, wenn dann nach unten, aber das will ich nicht, wir sind doch positiv. Wir würden einfach sagen, für unsere Zuschauer, einen Daumen nach oben von jedem einen von uns.
Und es hat nichts gebracht mit dem E-Büb. Zicke-Zacke, Zicke-Zacke, hoi, hoi, hoi.
E-Büb.
Zicke-Zacke, Zicke-Zacke, hoi, hoi, hoi.
E-Büb.
Das war Computer Club 2, das Technikmagazin mit Wolfgang Back und Wolfgang Rudolf. Technik Manfred Gläuber und Arne Wohlgemuth. Produktion Anja Arp. Eine Internetsendung der Voxmundi Medienanstalt Köln 2008.